Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Hier erwarten Sie spannende Geschichten, erfahrene Profis vom Fach und die Stimmen derer, die bereits das Abenteuer Pflegefamilie leben. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Folge mitzunehmen und vielleicht zu inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegefamilien Deutschland. Heute haben wir zwei Gäste bei uns, die zeigen, dass Familie viele Formen haben kann. Und dass Liebe, Verantwortung und Geduld dabei oft wichtiger sind als klassische Rollenbilder. Sie sind ein queeres Paar und haben sich entschieden, Pflegefamilie zu werden. Das bedeutet, Kindern ein Zuhause auf Zeit oder manchmal auch auf längere Sicht zu geben, Sicherheit zu bieten und ein Stück Alltag, der Halt gibt. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ihr zu dieser Entscheidung gekommen seid, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und wie sich euer Familienalltag gestaltet. Uns interessiert auch, mit welchen Vorurteilen oder Fragen ihr vielleicht konfrontiert werdet und was euch in dieser Rolle besonders erfüllt. Schön, dass ihr heute beide da seid. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
Hallo, lieben Dank für die Einladung. Ich bin der Chris.
Genau, ich bin der Nils.
Hi.
Wir sind beide seit 2018 verheiratet und haben seit 2022 einen Pflegesohn.
Wie kam denn bei euch überhaupt der Wunsch auf, Pflegefamilie zu werden? Gab es einen bestimmten Moment, irgendeine Begegnung, der sich irgendwie über die Zeit entwickelt hat?
Das war schon relativ früh eigentlich in unserer Beziehung. Also wir sind seit 2013 zusammen, haben dann relativ am Anfang der Beziehung auch schon mal drüber gesprochen, wie man heiraten möchte, wie es mit Kindern aussieht und waren da beide eigentlich relativ offen. Also es war nie ein Thema, wo wir gesagt haben, das ist jetzt so unser größter Herzenswunsch und das müssen wir erreichen. Aber es war immer ein Thema, was wir irgendwie ganz nett fanden und was dann so mit der Zeit dann irgendwie gewachsen ist. Also erstmal, kam dann 2018, haben wir dann geheiratet und das war dann quasi auch schon so ein Schritt. Wir sind schon vorher, 2017 glaube ich, das erste Mal zum Jugendamt gegangen, um generell erstmal zu fragen, was denn überhaupt möglich ist, wie der Prozess ist und so weiter. Um so ein bisschen Informationen zu sammeln. Und genau, da wurde uns dann auch schon mal so ein grober Abriss gegeben, wie das Verfahren aussieht. Damals waren wir noch mehr auf Adoption eigentlich aus, weil wir so auch diese typischen Vorurteile hatten gegen Pflege. Und das Jugendamt hat uns dann auch gesagt, wir sollen erstmal heiraten, weil das natürlich eine Grundvoraussetzung bei Adoptionen auf jeden Fall war und natürlich immer ein Vorteil ist. Genau, und dann haben wir 2018 geheiratet, haben dann das Thema aber auch erst nochmal so ein bisschen in den Hintergrund geschoben, dadurch, dass wir dann umgezogen sind nach der Hochzeit. Dann kam unsere kleine Hündin, die wir noch aufgenommen haben. Also da waren dann noch so zwei, drei Ereignisse, die so erstmal, wo sich der Alltag erstmal wieder so ein bisschen eingrooven musste. Genau. Und dann war es, glaube ich, 2020, so mit der Corona-Pandemie, wo das Thema dann wieder aufkam.
Und wie lief dann der Weg bis zu der ersten Aufnahme eures Pflegesohnes? Also, ihr habt ja jetzt gesagt, die Idee und bis zum nächsten Schritt, was war dann?
Genau, wir sind 2020 dann zu unserem Jugendamt gegangen, was ein anderes Jugendamt war als das, wo wir uns vorher schon informiert hatten durch den Umzug. War dann ein anderes Jugendamt für uns zuständig. Genau, und wir hatten aber auch im Vorfeld, bevor wir dann überhaupt zum Jugendamt gegangen sind, haben wir uns mit dem Thema natürlich nochmal so ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Generell mit dem Thema Adoption. Und sind dann über Umwege auch zu dem Thema Pflege gekommen, was wir vorher so ein bisschen ausgeklammert hatten. Ich hatte ein Buch gelesen, Papa, Papi und Kind, von einem queeren Paar, die auch, ich glaube, mittlerweile zwei Pflegekinder aufgenommen haben. Und genau, die hatten so ein bisschen von ihrem Weg erzählt in dem Buch und von ihrem Alltag. Ich hatte dann auch angefangen, eine YouTube-Reihe zu schauen auf eltern.de, bei dem Papa und Papi, die sind mittlerweile auch relativ bekannte Influencer, die auch sehr dafür kämpfen oder sich sehr dafür einsetzen, dass gleichgeschlechtliche Paare gezeigt werden. Und genau, über die sind wir dann so ein bisschen näher an das Thema gekommen. Und die hatten in dieser YouTube-Reihe das eigentlich sehr schön erklärt von ihrem kompletten Weg, auch was die Pflegeschaft mit sich bringt, was Nachteile sind, was Vorteile sind und so weiter. Hatten dann auch von ihrem Alltag so ein bisschen erzählt. Und dadurch, dass man sich dann mehr in das Thema dann reingelesen und reingehört hatte, war es dann irgendwann auch so, dass man gesagt hat, okay, es ist eigentlich gar nicht so mit den Vorurteilen, die man da immer hört. Meistens ist es ja, dass dann gesagt wird, das Kind wird dann wieder weggenommen und man ist eine öffentliche Familie, dadurch, dass man immer im Kontakt mit dem Jugendamt ist und so weiter. Die Herkunftsfamilie. Genau, aber all das, wie es da auch erzählt wurde, hat uns dann doch auch dazu bewegt, dass wir gesagt haben, Pflege ist schon durchaus auch eine Option für uns.
Und gab es so einen Schlüsselmoment, wo ihr sagen würdet, oh, das hat nochmal unsere Denke oder unsere Motivation verändert, dass wir das auf jeden Fall machen wollen? Ihr habt euch ja viel informiert, das ist ja total gut. Also das erzählen ganz viele, dass man einfach sich da auch Zeit lässt. Es war keine Nacht- und Nebelaktion, dass wir jetzt zum Jugendamt gehen. So, gab es da einen Moment oder war einer von euch irgendwie da federführend, der dann angetrieben hat?
Ich glaube, das war schon eher so ein schleichender Prozess irgendwie. Ich glaube, bei mir war auch nochmal, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind meine letzten Großeltern auch gestorben, was auch nochmal so ein Moment war, wo man gesagt hat, okay, es ist doch schon schön, irgendwie auch Kinder zu haben. Und ja, man hat so ein bisschen auch gemerkt, dass jetzt rein Arbeit und Karriere nicht so das Erfüllende sind, wo man dann am Ende des Lebens irgendwie so drauf zurückblickt, sondern dass da noch so ein bisschen mehr ist.
Und viele berichten auch davon, dass es gut war, dass wir uns Zeit gelassen haben, weil einfach in diesem Prozess, sich darauf einzulassen, noch zig Fragen aufploppen. War das bei euch ähnlich?
Ja, wir hatten dadurch, dass wir dann in der Corona-Pandemie diese Bewerberseminare hatten wir die nur mit unserer Sachbearbeiterin und hatten dann auch entsprechend viel Zeit, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also auch während des Prozesses haben wir uns immer weiter informiert und hatten ja dann auch bestimmte Themen, wo wir nochmal schauen konnten. Genau, das hat sich dann immer weiter verfestigt. Also es gab in dem ganzen Prozess, glaube ich, auch keinen Punkt, wo wir gesagt haben, das ist es nicht, das wollen wir jetzt doch nicht, sondern das hat sich dann so langsam entwickelt.
Und wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Hat es schon Paare gegeben oder Einzelpersonen, die schon ein Kind aufgenommen haben? Wie war da so die Reaktion?
Wir hatten uns ja, durch die Corona-Pandemie hatten wir ja die Bewerberseminare nur mit unserer Sachbearbeiterin. Und da haben wir jetzt im Nachgang dann auch gemerkt, dass der Kontakt zu anderen BewerberInnen uns gefehlt hat. Das wussten wir in dem Moment auch nicht, wie das so läuft. Und nach dem Bewerbungsprozess, als wir dann die Anerkennung hatten, waren wir noch eine kurze Zeit bei unserem örtlichen Jugendamt und haben uns dann auch bei anderen auf die Listen setzen lassen, andere Städte und Landkreise. Wir wohnen im Rhein-Main-Gebiet und hatten dann auch Gespräche mit den verschiedenen Jugendämtern, damit wir uns gegenseitig kennenlernen. Und meistens war es dann auch mit einem Hausbesuch verbunden. Und bei einem Jugendamt hieß es, sie machen erst einen Hausbesuch, wenn es einen konkreten Kindervorschlag gibt. Weil sonst Ressourcen, ne, das lohnt sich dann häufig nicht. Und dann hatten wir am 14.12.2001 den besagten Hausbesuch von 21. Wir hatten am 14.12.2021 den Hausbesuch von zwei Mitarbeiterinnen aus dem hessischen Jugendamt. Und da waren wir sehr nervös und aufgeregt, weil wir ja im Hinterkopf hatten, die kommen nur, wenn es auch einen Kindervorschlag gibt. Bei dem Hausbesuch war es auch ganz normal. Wir haben über uns erzählt, über unsere Situation, Biografie und ähnliches. Und wir kannten die beiden Mitarbeiterinnen auch noch gar nicht. Und dann ging dieses Gespräch Richtung Ende und dann haben wir dann natürlich irgendwann nochmal ganz direkt nachgefragt, ob es denn nun einen Kindervorschlag gibt. Und dann gab es so einen Moment der Stille. Die beiden haben sich angeschaut und man hat so gemerkt, okay, sie versuchen jetzt mit Blicken das ganz kurz zu klären und haben dann auch, ohne den Namen zu nennen und die persönlichen Daten, so ein bisschen von unserem heutigen Pflegesohn erzählt. Sie sagten uns auch im Nachhinein, dass sie auf der Fahrt schon so überlegt haben, wie weit gehen sie jetzt, was wollen sie erzählen, weil es war ja der erste persönliche Kontakt und man weiß ja gar nicht, wie man zueinander steht, wie man miteinander auskommt, und haben dann in dem Moment mit den Blicken aber entschieden, okay, das scheint hier zu passen, das scheint zu matchen, wir können schon mal was erzählen. Und dann sind die beiden, haben uns das erzählt und sind dann nach Hause gefahren, haben gesagt, passt auf, schlaft ein, zwei Nächte drüber und dann sagt ihr uns, wie ist euer Gefühl, was denkt ihr? Und als sie raus waren, waren wir von dem Termin so erschlagen, dass wir uns erstmal auf den Küchenboden gesetzt haben, Schnaps getrunken und gedacht haben, okay, was passiert hier eigentlich gerade?
Jetzt wird's ernst.
Was ist das? Jetzt wird's ernst. Und wir haben uns dann auch relativ schnell entschieden, dass wir das Kind kennenlernen möchten. Und mit dem Jugendamt ging das auch sehr unkompliziert, weil die dann mit der Bereitschaftspflegefamilie kommuniziert haben. Und am Ende haben wir das dann quasi mit der Bereitschaftspflege direkt ausgemacht. Und da ein großes Lob an die Bereitschaftspflegefamilie, weil die sind sehr auf uns eingegangen und auch sehr auf das Kind. Wir haben dann beispielsweise um Weihnachten rum 2021 dann quasi auch das erste Bild von ihm bekommen, aber nur von hinten am Weihnachtsbaum, damit wir diesen ersten Blick auch tatsächlich persönlich erleben. Das war sehr süß.
Wir hatten, glaube ich, dann kurz nach Weihnachten hatten wir dann ausgemacht, dass wir uns das erste Mal treffen, persönlich. Genau, deswegen an Weihnachten nur das Bild von hinten, damit schon mal so eine kleine Vorfreude irgendwie da ist, was tatsächlich auch ein ganz, ja, ganz surrealer und emotionaler Moment war, weil man halt da zum ersten Mal, auch wenn nur von hinten, das Kind gesehen hat, wo man wusste, okay, es könnte potenziell das Kind sein, was bald bei uns leben wird. Das war schon verrückt und auch schön an Heiligabend, das irgendwie zu haben. Also es war wirklich ein ganz, ganz schöner Moment. Genau. Und dann kam dann kurz nach Weihnachten der Tag, wo wir dann ihn zum ersten Mal kennengelernt haben. Was auch ein komischer Moment war, einfach auch dadurch gegeben, dass wir uns in einem Kaufhaus getroffen haben oder in einer Shopping Mall, was für uns auch erstmal ein bisschen skurril klang am Anfang. Die Bereitschaftspflegemama hatte das vorgeschlagen. Sie hat es im Nachhinein aber auch nochmal erklärt und es hat durchaus auch Sinn gemacht, weil sie gesagt hat, sie wollte uns nicht zu sich nach Hause einladen, weil das dann quasi, weil wir dann in deren Territorium kommen und wir vielleicht so ein bisschen gehemmt sind. Und sie fand es schöner, dass wir uns an einem komplett neutralen Ort irgendwie treffen. Mhm. Was dann im Endeffekt auch tatsächlich irgendwie ganz gut war. Ja, und gleichzeitig auch skurril, weil wir dann an dem Morgen, wo wir uns da getroffen haben, wir sind eigentlich notorische Zu-Spät-Kommer. an dem Morgen waren wir sehr früh da, viel zu früh. und haben dann an dem Treffpunkt, den wir ausgemacht haben, gewartet. Und wir kannten ja jetzt nun ihn nur vom Bild von hinten. Und die Bereitschaftspflegeeltern kannten wir gar nicht von Bildern oder so.
Also ein richtiges Blind Date.
Ja, genau. Ein sehr komisches Blind Date. genau, da waren wir natürlich irgendwie bei jeder Familie, die mit Kinderwagen um die Ecke kam, waren wir dann erstmal irgendwie komplett nervös und haben geguckt, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, weil wir wussten, es ist ein Junge, Alter ungefähr. Ja, und als wir dann, genau, irgendwann waren sie dann da.
Und das war natürlich eine ganz komische Situation. Also auch in diesem Kontext. Ich hatte auch so im Nachhinein überlegt, okay, keiner der umliegenden Leute, die da rumgelaufen sind und was auch immer, konnten in dem Moment begreifen, was da gerade irgendwie jetzt abläuft. Und ich für meinen Teil war am Anfang mit der Situation massiv überfordert, weil ich das nicht reinbekommen habe. Und auch da hat dann die Bereitschaftspflegemama sehr empathisch, hat das gemerkt und dann hat erst Nils mit dem Kleinen so ein bisschen gespielt und die Bereitschaftspflegemama hat mir dann was erzählt, wie so sein Tagesablauf ist, wie es ihm so geht, was er gerne mag, was er nicht so gerne mag. Und dann haben wir quasi uns dann immer abgewechselt, dass jeder so den Kleinen so ein bisschen kennenlernen konnte. Und ja, also nach dem Treffen waren wir wieder überwältigt. Das war so eine ähnliche Küchenbodensituation wie nach dem Jugendamtstermin. Und für uns war da aber klar, ja, das passt. Also wir können uns sehr gut vorstellen, dem kleinen Mann ein Zuhause zu geben. Und hatten dann tatsächlich auch nochmal mit ein, zwei Mal schlafen, um diese Emotionalität rauszunehmen, um nicht aus dem Affekt zu handeln. Dann aber auch gesagt, okay, ja, lasst uns das gerne machen, haben das mit dem Jugendamt geklärt und hatten dann mit der Bereitschaftspflegefamilie dann den Umgang, die Umgänge, ne, erst bei denen zu Hause. Dann gab es einen Moment, da war ich dann das erste Mal alleine mit ihm im Kinderwagen spazieren, bei denen in der Nähe, und da mochte er immer ganz gerne die Pferde angucken, und dann sind wir da hingelaufen. Und auch das fand ich ganz, ganz merkwürdig, fast schon befremdlich, da jetzt mit dem Kind lang zu laufen, was dann irgendwann bei uns eingezogen ist. Ja, und Mitte Februar 2022 war es dann soweit, dass die Bereitschaftspflegemama mit dem Kleinen vorbeikam. Sie hatte noch den Wunsch, ihn ins Bett zu bringen. Das hat sie dann auch gemacht. Und dann ist sie gefahren. Und dann saßen wir am Esstisch und haben uns auch nur ganz entsetzt angeguckt, weil ab dem Zeitpunkt hieß es, jetzt seid ihr beide für den kleinen Mann verantwortlich. Das war interessant.
Das heißt, das waren 2 Monate quasi ab, hallo, wir kommen mal zum Hausbesuch vorbei.
Ja, so genau, eigentlich ziemlich genau 2 Monate, bis er dann bei uns eingezogen ist.
Und vor allem auch total spannend, ne? Ich meine, das macht man nicht jeden Tag. So. Vorher spricht man über das Thema, wir werden Pflegefamilie, und hat diesen Kurs, ist im Gespräch, man hat dann auf einmal dieses Bild, kann ich mir auch total vorstellen, dass man da Fantasien hat, ja, wie ist er wohl vom Typ her, wie könnte er aus, also man hat ja dann nochmal Gesprächsstoff und ihr seid dann nochmal im Thema und dann plötzlich diese Situation im Kaufhaus, ja. Aber auch total spannend, dass du sagtest, ihr habt euch dann abgewechselt, das war ja wahrscheinlich auch vorher keine Absprache, sondern es hat sich wahrscheinlich so entwickelt, ne, so intuitiv, ja. Der eine geht mal, der andere kommt, so, auch das total spannend. Und was sich total gut angehört hat im Nachgang, jetzt wo ich drüber nachdenke, ihr habt auch da nicht direkt Ja gesagt, sondern ihr habt auch da nochmal sacken lassen, habt euch nochmal auf den Küchenboden gesetzt und dann ging es erst weiter. Ja?
Ich habe mich eher gefragt, ob sie sich auf den Kaufhausboden gesetzt haben.
Oder so. Wir haben schon gewartet.
Ja.
Nee, aber das ist tatsächlich, also ich glaube, das ist auch ganz gut zu wissen für Leute, die sich halt auf den Weg machen oder sich Gedanken machen, Pflegeeltern zu werden, dass es halt in dem gesamten Prozess immer viele oder eigentlich jederzeit die Möglichkeit gibt, zu sagen, das passt für mich nicht. Also egal in welcher Situation, ob es jetzt während des Prozesses ist, ob es dann bei dem Moment ist, wo dann das tatsächlich ein Kindesvorschlag kommt, oder bei dem ersten Treffen, und da sind die Jugendämter, sind da auch immer relativ klar und sagen, man soll da keine Hemmung haben. Es kann immer mal sein, dass vielleicht die Chemie einfach nicht stimmt zwischen Kind und Eltern. Und da muss man dann halt auch so ehrlich für sich sein und das klar formulieren, weil es natürlich was ist, was langfristig angelegt ist. Oder auch, wenn zum Beispiel ein Kindesvorschlag kommt und einem dann natürlich die Vorgeschichte des Kindes mitgeteilt wird, muss man da auch wieder für sich überlegen, kann ich mit dieser Geschichte umgehen? Kann ich das Kind begleiten in der Zukunft? Wie ist dann diese Geschichte verarbeitet? Das sind halt viele Faktoren, wo man ja vielleicht vorher auch selber so ein bisschen Angst hat. Und wo es da aber auch sehr gut ist, dass einem da jederzeit irgendwie gesagt wird, dass man einfach sagen kann, das passt für mich nicht, ohne Konsequenzen. Dann wird einfach weitergeschaut und dann kommt halt irgendwann ein anderer Kindervorschlag, der vielleicht irgendwie besser passt. Genau, also das ist schon ganz gut.
Na, ich finde das super wichtig, dass du das nochmal erwähnst, weil das handhaben wir ja auch immer so. Und natürlich, glaube ich, fühlt sich das erstmal als potenzielle Pflegeeltern auch komisch an, wenn man dann sagt, ach nee, es passt irgendwie nicht. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist ja auf Langfristigkeit angelegt und es sollte passen. Und man sollte nicht aus falschen Gründen irgendwie sagen, ah ja, okay, ich glaube, dann probieren wir es halt, weil es geht nicht um Probieren, sondern es geht ja auch ums Gefühl. Und das soll schon passen.
Und jetzt wäre es natürlich auch total spannend, ab welchem Punkt ihr euer Umfeld oder habt ihr es überhaupt mit eingeholt, mit eingespannt oder habt ihr das alleine durchgezogen?
Nee, also da wir haben ganz zu Beginn noch nicht viele eingespannt. Das war dann die Familie und die engsten Freunde, die wir so ein bisschen abgeholt haben, weil ja dann auch Gedanken und man macht sich ja Überlegungen, man muss sich ja auch austauschen. Ne? Also wir reden viel miteinander, wir machen uns viele Gedanken über verschiedene Themen. Aber bei so einem emotionalen und auch vor allem einschneidenden Thema ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal ganz gut, wenn da jemand von außerhalb mit drauf guckt, der einen auch kennt und der auch sagen kann, da habe ich ein gutes Bauchgefühl, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Deswegen, also Familie und engsten Freunde, und die haben das auch alle total positiv aufgenommen. Also es gab jetzt keinen, der gesagt hat, oh Gott, was macht ihr? Es gab Vorurteile, die wir auch hatten. Die konnten wir dann aber und können wir auch immer noch so ein bisschen abbauen. Zu sagen, es ist nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, wie immer wahrgenommen wird. Und dadurch wurden wir auch in unserem Umfeld echt gut begleitet auf dem ganzen Prozess. Und auch immer noch. Also das muss man ganz klar sagen.
Genau, wir hatten es im familiären und im engsten Freundeskreis relativ früh angesprochen. Ansonsten das aber noch relativ für uns halt gemacht. Was halt auch heißt, dass wir jetzt unsere Arbeitgeber da nicht groß mit eingespannt haben, weil das natürlich auch so ein bisschen das Thema ist, weil man da natürlich auch nie weiß, wann kommt es dann zu einem Kindeswortschlag. Das kann natürlich irgendwie ganz schnell gehen, das kann ein bisschen dauern. Und da hatten wir aber auch das große Glück, dass eigentlich unsere beiden Arbeitgeber da sehr flexibel waren und das auch gut mitgemacht haben. Also der Chris ist dann in Elternzeit gegangen. Das ging relativ zügig, weil wir hatten es ja gerade schon gesagt, 2 Monate vom ersten Kontakt bis zum Einzug dann. Das ist natürlich auch so ein bisschen Herausforderung, dass man dann in diesen 2 Monaten nicht nur das Kind kennenlernt, sondern halt auch noch viele Sachen drumherum hat, wie der Job, wie geht's da weiter, wer macht was. Das haben wir natürlich im Vorhinein auch schon so ein bisschen abgeklärt, wer geht in Elternzeit, wer macht dann hinterher Teilzeit, wer arbeitet Vollzeit weiter. Genau, aber da haben die Arbeitgeber gut mitgespielt und das hat es natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, welche Rolle spielt eure queere Identität im Alltag als Pflegefamilie? Ist die Thema für euer Pflegekind oder ist das eher nebensächlich?
Tatsächlich wahrscheinlich noch nebensächlich. Also unser Pflegesohn wächst mit dieser Konstellation ja auf. Also für ihn hat das so eine Normalität. Und wir wollen ihm da auch das Selbstbewusstsein mitgeben, dass er es als Normalität auch vertritt und kennt, weil wir wollen, dass er tolerant aufwächst, wertschätzend gegenüber anderen Menschen. Wir haben im Freundeskreis auch noch ein schwules Elternpaar mit einer Adoptivtochter. Mit denen sind wir Freunde und treffen uns auch, damit er auch tatsächlich sieht und weiß, es gibt noch andere, die in dieser Familienkonstellation aufwachsen. Wir hatten bisher das Thema noch nicht, also weder bei der Herkunftsfamilie war es ein Thema, noch beispielsweise im Kindergarten. Da wurden wir immer sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und es gab eine Situation im Kindergarten, die war ganz süß. Da kam dann ein fremdes Kind auf uns zu, weil wir beide wegen irgendeinem Gespräch da waren. Und das kleine Kind stand vor uns, guckte uns an und fragte, ob wir beide Papas sind. Und dann haben wir Ja gesagt, hat das Kind so kurz überlegt, Schultern gezuckt, okay gesagt und ist gegangen. Also es hat diese wirklich, das hat in dem Moment diese Normalität so ausgestrahlt, wie man sich die wünscht. Wir sind mal gespannt, Thema Schulzeit. Also wir glauben, wenn dann wirklich in dem Zeitraum, da wird es wahrscheinlich noch mal mehr Thema. Da reden dann wahrscheinlich die Kinder ein bisschen mehr, was sind ihre Familien. Und das wirkt sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch mal ganz spannend für ihn und auch für uns.
Meine nächste Frage zielt ja auch genau darauf ab, so auf Situationen. Und du hast ja auch so berichtet, Chris, dass ihr bisher noch keine Erfahrung gemacht habt, wo ihr gemerkt habt, dass Menschen irgendwie Vorurteile haben gegenüber queeren Pflegeeltern. Mhm. Und dann kamst du ja auch mit Schulzeit, mit dem Thema Schulzeit, dass es da vielleicht dann Thema werden könnte. Oder erlebt ihr das im Umfeld oder mit Bekannten, Freunden, die eben auch ein Pflegekind aufgenommen haben, queere Pflegeeltern? Habt ihr da Erfahrung oder seid ihr im Austausch, um euch ein Stück weit auch vorzubereiten? Oder euch Position ist ja klar, aber seid ihr darüber schon am Sprechen?
Ja, also wir selber haben glücklicherweise auch wenig diskriminierende Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber das muss man auch sagen. Wir wissen beispielsweise auch von dem Jugendamt, dass wir Kindervorschläge nicht erhalten haben. Also es gab ungefähr eine Handvoll Kindervorschläge, die uns nicht weitergeleitet worden sind, weil die Herkunftsfamilien gesagt haben, nein, sie möchten nicht, dass ihr Kind bei zwei Männern aufwächst. Das ist dann so, das ist in dem Moment zu akzeptieren. Die Jugendamtsmitarbeiterin hatte sich dann auch schon fast dafür entschuldigt bei uns, dass sie den Herkunftsfamilien immer, dass sie denen immer sagen muss, dass wir schwul sind. Die war in so einer sehr fast schon betrüppelten Rolle, weil sie sich da total schlecht gefühlt hat, wo wir aber auch signalisiert haben, das ist völlig okay. Das ist jetzt in der Zeit so und sie darf das auch gerne sagen. Sie muss es sogar sagen, weil es halt nicht die Norm ist. Wir wissen und deswegen, wir reden auch mit anderen gleichgeschlechtlichen Paaren, weil es zu wenig drüber gesprochen wird. Es gibt zu wenig Netzwerke und Ähnliches. Deswegen wollen wir natürlich gucken, was kann uns erwarten. Wir wissen von einem lesbischen Paar beispielsweise, wo die Herkunftsfamilie nicht wusste, dass sie gleichgeschlechtlich sind. Und das ging dann bei Umgangskontakten leider sehr nach hinten los, mit Gewaltandrohung und Ähnlichem. Das geht nicht. Das ist dann natürlich zu viel. Und wir merken auch, wenn wir zu dritt unterwegs sind, man guckt sich ja in der Umgebung um und dann sieht man immer so Leute, die gucken einen an, dann gucken sie weg und dann kommt der zweite Blick, weil sie realisiert haben, was sie in dem Moment gesehen haben. Und dann merkt man, wie die Leute überlegen, was da los ist und versuchen, das irgendwie für sich zu erklären. Aber das ist alles, finde ich, noch völlig legitim, völlig normal. Und
ja, das ist völlig in Ordnung. Also ich glaube auch, weil wir selber das bei uns auch merken. Also wenn wir ein anderes schwules Paar mal sehen mit Kind, geht es uns ja genauso, dass wir dann halt nochmal hinschauen. Wahrscheinlich dann aus einer anderen Intention wie andere Leute. Aber es ist halt einfach nicht das klassische Familienbild. Ich glaube, wir finden es beide gar nicht schlimm, wenn dann noch ein zweiter Blick kommt. Es kommt dann halt eher darauf an, wenn dann einfach so wohlwollend gelächelt wird oder so, ist das ja alles gut. Und was anderes haben wir jetzt eigentlich auch noch bisher noch gar nicht so groß erlebt, glücklicherweise.
Okay, das heißt, ihr habt auch gar nicht irgendwie Fragen oder Unsicherheiten auch so von Behördenseite oder so erlebt, wenn es da um irgendwas ging, sei es die Anmeldung eures Pflegesohnes oder so, dass da jemand... Nee, das ist ja gut.
Nee. Also da tatsächlich wurden wir wie jedes andere Paar aufgenommen und auch werden behandelt. Es war auch nie Thema bisher, dass irgendein Jugendamt oder irgendeine andere Institution gesagt hat, ne, aber denken Sie dran, Sie sind ja schwul, da müssten Sie XY. Das war nie das Thema. Wirklich. Wir gehen aber auch relativ offen mit um. Ne? Also wir sind mit uns und mit unserem Leben zufrieden, wir sind in unserer Sexualität gefestigt, in unserer Identität. Von daher, das ist vielleicht auch nochmal für uns ein Punkt, der es uns einfach macht, damit umzugehen und auch vielleicht mit dem einen anderen Blick oder es gibt ja auch immer Fragen. Es kommen dann natürlich, wenn Leute merken, dass wir beide die Pflegepapas sind, dann kommen auch Fragen, wie ist was und was ist denn mit der Herkunftsfamilie und warum ist der denn bei euch? Und das verstehen wir auch und wir wollen ja für das Modell Pflegefamilie Werbung machen und natürlich immer einen sehr allgemeinen Rahmen, weil es dann doch ein bisschen zu sehr in die Privatsphäre gehen kann, sei es von unserem Sohn oder von der Herkunftsfamilie. Aber auch da sind wir völlig offen.
Entdecken Sie unser E-Learning für Pflegefamilien. Unser Online-Programm bietet Pflegeeltern fundiertes Wissen, hilfreiche Tipps und praxisnahe Unterstützung. Die interaktiven Module machen fit für die Herausforderungen im Alltag als Pflegefamilie und bieten Ihnen die Möglichkeiten, Ihre eigene Situation zu reflektieren. Ideal für alle, die ihre Kompetenzen auffrischen möchten oder als Vorbereitung für angehende Pflegeeltern. Lernen Sie in Ihrem Tempo, jederzeit und überall. Das E-Learning-Programm wird durch Landesmittel des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gefördert und ist durch die Philipps-Universität Marburg wissenschaftlich begleitet und evaluiert worden. Das E-Learning für Pflegefamilien finden Sie unter pflegefamilien-akademie.de/i-learning-für-pflegefamilien/.
Wie würdet ihr euren Familienalltag beschreiben? Was unterscheidet ihn vielleicht von dem Bild, das viele von Pflegefamilien haben?
Er ist vergleichsweise normal. Also, weil wir beide haben einen Job, der Kleine geht in den Kindergarten und der Alltag ist so geprägt vom Wahnsinn, den wahrscheinlich alle Familien unabhängig ihrer Konstellation haben. Seien es die kleinen oder großen Kämpfe beim Zähneputzen, beim Anziehen, weil morgens die Zeit zu knapp ist oder ähnliches. Ich glaube, was uns da ganz gut hilft, warum das für uns keine Besonderheit ist, sondern weil es einfach nur Familienalltag ist, dass wir gucken, dass wir uns da Aufgaben teilen. Also jeder hat so seine Persönlichkeit, jeder von uns beiden hat seine Stärken und Schwächen und die versuchen wir dann im Familienalltag unterzubringen und einzubringen, damit es nicht ganz so chaotisch wird.
Genau. Das ist dann vielleicht der Vorteil bei uns, weil wir sowieso nicht das klassische Rollenbild bedienen. Von daher müssen wir dann aufteilen und gucken, wer welche Aufgaben übernimmt. Und ich glaube, selbst da sind wir aber auch relativ flexibel. Also es hat jeder seine Bereiche, die er so hauptsächlich macht, aber es kann auch jeder mal die Wäsche verwaschen und es kann jeder, also auch was unseren Sohn angeht, ist, glaube ich, jeder von uns so in dem Thema drin, dass wir quasi den Tag von morgens bis abends mit ihm machen können. Man weiß es so von anderen Bekannten, wo dann vielleicht irgendwie der Mann gar nicht weiß, wie jetzt die Zähne geputzt werden müssen oder so, oder das Zu-Bett-Bringen nur mit einer Person irgendwie funktioniert, weil es halt immer so ist. Das ist bei uns aber relativ gut aufgeteilt und ich glaube, dadurch ist er auch so flexibel, dass das mit jedem gut klappt. Mal mehr, mal weniger, aber ich glaube, das ist dann auch wieder
Tagesform.
Und habt ihr das von Anfang an so gemacht, dass ihr sagt, euch ist es total wichtig, dass wir alle Schritte gemeinsam gehen, angefangen bei einem Kinderarztbesuch etc.? Oder hat sich das mit der Zeit entwickelt?
Also wir kennen uns ja schon relativ lange und auch sehr gut. Wir wollen immer auf Augenhöhe miteinander umgehen und reden dann auch drüber. Also es gibt dann so die Bereiche, dass ich dann primär zum Kinderarzt gehe. Das mache überwiegend ich. Dafür geht Nils aber zum Zahnarzt. So, und das hat sich über die Zeit so ein bisschen herauskristallisiert, wer was mit wem macht. Und da reden wir aber auch drüber. Und jetzt aber auch nicht im Großen und Ganzen, jetzt mit irgendwelchen Planungen, sondern Zahnarzttermin steht nächste Woche Donnerstag morgens an. Kannst du? Ja, okay, dann gehst du. Nein, gut, dann gehe ich. Punkt. Also da wird nicht viel diskutiert, weil ganz plump, es muss laufen, ne? Müssen wir jetzt nicht überlegen, wer was macht.
Was war denn bei euch bisher eine Erfahrung mit eurem Pflegesohn, die euch besonders berührt oder auch geprägt hat jetzt im Laufe der Zeit?
Ja, ich glaube hauptsächlich so die starke Bindung, die man aufgebaut hat zu ihm, was natürlich am Anfang noch gar nicht so war. Hatten wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir hatten ja anfangs schon erzählt, dass wir Papa und Papi die Videos gesehen haben. Davon adaptiert hatten wir natürlich auch überlegt, wie wollen wir uns nennen? Wer wäre Papa, wer wäre Papi? Und was man so dann sich vorher irgendwie so ein bisschen überlegt, was dann aber in der Praxis meist ganz anders kommt als geplant. Und es war dann tatsächlich auch so, dass als er dann bei uns eingezogen war, und wir so die ersten Tage miteinander verbracht haben. Und irgendwann hat man mal angefangen, ich meine, er konnte noch nicht sprechen, als er zu uns kam. Aber wir hatten dann irgendwann mal angefangen, selber uns dann vor ihm Papa zu nennen, weil wir uns dachten, vielleicht ist es ja ganz gut, dass er auch einfach, wenn er das Wort hört, weiß, wer damit gemeint ist. Haben dann aber relativ schnell irgendwie gemerkt, dass das noch sich falsch angefühlt hat. Also weil es auch einfach alles noch sehr frisch war, er gerade eingezogen war. Und ja, das war für uns dann irgendwie ganz komisch, dass wir uns dann irgendwie auf einmal Papa nannten. Haben wir dann auch erstmal wieder gelassen. War auch gar nicht schlimm. Genau, aber das kam dann mit der Zeit, mit den Monaten, mit den Jahren, die es jetzt mittlerweile sind. Genau, und wir haben jetzt kein Papa oder Papi, wir haben jetzt einfach quasi die Bezeichnung Papa und dann den Namen dazu. Also es ist entweder Papa Nils oder Papa Chris. Ich glaube, die meiste Zeit sagt er sowieso nur die Vornamen, was auch völlig okay ist. Manchmal merkt man daran, wenn er dann Papa oder noch besser Papi sagt, dann weiß man, da steckt was dahinter. Dann will er irgendwas. genau. Aber da sind wir eigentlich so, auch mit der Herkunftsfamilie. Da wird dann auch die Mama genannt und der Papa auch Papa genannt. Also das ist da auch wichtig, dass er da auch wirklich weiß und lernt. Er hat halt drei Papas und eine Mama. Und die gehören alle dazu und sind wichtig. Genau. Und zurück zu der Frage, genau dadurch, über die Jahre jetzt hat sich da wirklich so eine starke Bindung aufgebaut. Und ich glaube, das ist so das Schöne, was man daraus mitnimmt.
Ja, schön.
Und gibt es irgendwelche Herausforderungen, die das Pflegeelternsein mit sich bringen, wo ihr sagt, da wird viel zu wenig drüber gesprochen? Vielleicht zu Beginn, ja, mittendrin, also das spielt keine Rolle, wo?
Also auf jeden Fall die Beziehungsarbeit zu den Herkunftseltern oder zu den Herkunftsfamilien. Das ist was, klar, so ein Pflegekind hat immer eine leibliche Familie und die gehört zu dem Kind dazu. Und das haben wir bei uns gemerkt, das wurde am Anfang vielleicht etwas schwierig gesehen, da man muss ja erstmal mit sich selbst klarkommen, mit der neuen Situation, mit dem Kind. Und sich dann noch auf die Herkunftsfamilie zu konzentrieren, es fällt etwas hinten runter und das ist meistens dieser Aspekt. Langfristig ist das aber natürlich enorm wichtig, weil das Kind weiß, wo es herkommt, welche Wurzeln es hat, warum es so aussieht, wie es aussieht. Bei unserem Pflegesohn beispielsweise, der hat einen markanten Wirbel und den hat sein leiblicher Vater auch. Also das sieht man sofort. Das ist, man muss die beiden nur von hinten sehen und weiß, wo er herkommt. Und es gibt natürlich immer unterschiedliche Ausprägungen, was so die Intensität der Umgangskontakte mit der Herkunftsfamilie angeht. Bei einigen Familien, so wie bei uns, wir haben immer regelmäßig Kontakte mit den leiblichen Eltern. Bei anderen gibt es dann gar keine mehr. Das ist auch okay. Und wir mussten für uns gucken, dass wir mit unseren eigenen Gefühlen klarkommen mit dieser Situation, dass aber immer das Kind im Fokus steht. Dass es natürlich darum geht, dass er seine Eltern kennenlernen muss, dass sie eine Beziehung zueinander aufbauen. Und das war nicht immer einfach. Das musste man auch lernen. Vor allem ich musste das lernen. Und da hat mir zum Beispiel geholfen Seminare vom Jugendamt tatsächlich. Da hatten wir eins zum Thema Bindungs- und Beziehungsarbeit zwischen Herkunftsfamilie und Pflegeeltern, wo nochmal so Perspektiven und ja, wo mir nochmal gezeigt wurde, es ist enorm wichtig fürs Kind, nicht für mich, sondern fürs Kind. Und da, darum geht's. Aber das war, ja, hat seine Zeit gebraucht.
Das heißt, denkt ihr, es ist auf jeden Fall sinnig, nicht nur zu Beginn den Fokus so auf euch als Pflegeeltern und auf das Kind zu haben, sondern vielmehr auch die leibliche Familie in Vordergrund zu holen, weil die eben ein Stück weit untergehen, dass man da einfach auch einen Fokus drauf hat? Wäre hilfreich, auch für zukünftige Pflegeeltern?
Genau, man sagt, man darf die Herkunftsfamilie nicht ignorieren. Man muss sie einbeziehen, sie müssen ein Teil sein. Und ich glaube, man braucht dann entweder andere Pflegeeltern oder man hat ein Jugendamt, mit dem man wertschätzt und auf Augenhöhe agieren kann, wo man auch diese Sorgen platzieren kann, auch so Sorgen wie das Thema Rückführung. Weil natürlich, ich kriege am Anfang, heißt es, du kümmerst dich jetzt bitte um dieses Kind. Und gleichzeitig hast du dann sehr intensiven Kontakt mit der Herkunftsfamilie, wo dann natürlich das Thema Rückführung oder was ist, wenn es jetzt vielleicht doch zu gut läuft und provoziere ich quasi das Gegenteil von dem, was ich in dem Moment emotional vielleicht möchte. Also das ist so ein Balanceakt, der glaube ich am Anfang oder glauben wir am Anfang relativ, der wird nicht gesehen, weil viel zu viel drumherum passiert.
Also primär das, was es ja auch in euch auslöst als Pflegeeltern, meinst du, ja.
Ja.
Ja, wir versuchen das in unserem, also das Thema ist uns bekannt, wir versuchen das in unserem Verfahren, wenn Familien anerkannt werden, immer wieder zu platzieren. Wir versuchen es im Curriculum, das heißt, wir platzieren es. Aber dann ist ja auch die Frage, wie viel Raum nehmen sich die Menschen dann dafür und wie viel können sie sich da Raum nehmen? Das ist ja dann auch sehr individuell, aber wir haben das immer im Fokus. Mhm. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist wie bei vielen Themen, das, was man hört, ist nochmal was anderes als das, was man dann fühlt. Mhm.
Genau, das hatten wir auch gemerkt an ganz verschiedenen Stellen, dass in den Bewerberseminaren viel erzählt wird, was mit wem wo passieren kann, welche Emotionen das mit einem auslöst. Und ich weiß noch, unsere Sachbearbeiterin damals hat Worst-Case-Szenarien erstellt, was ein Kind machen kann, wenn es aufgrund seiner traumatischen Erfahrungen in ein neues Umfeld kommt. Und wir saßen da und haben gesagt, ja, okay, dann agieren wir halt so und so. Und sie war etwas irritiert über unsere sachliche Nüchternheit und haben gesagt, ja, also wenn es eine kritische Situation dann gibt, dann gehen wir damit um. Gut, und das versuchen wir jetzt.
Und wir sagen auch unseren Familien und auch den potenziellen Familien, und das sagen sogar die alten Hasen, Pflegefamilie wird man nicht, also Pflegefamilien ist man nicht mit im Seminar, sondern wird man mit der Zeit. Ja. Und ja. Ich habe dann auch Beispiele, wenn wir mit alten Pflegefamilien sitzen, die dann auch nach 20 Jahren sagen, also auch in 20 Jahren habe ich immer wieder jedes Jahr was Neues dazu gelernt, weil jedes Kind war anders und jede Konstellation im Jugendamt, das war anders. Ja. Spannend.
Ich glaube, man entwickelt auch nochmal so eine ganz andere Gelassenheit, auch mit Krisen umzugehen, habe ich immer wieder den Eindruck, wenn man mit den alten Hasen spricht. Ihr habt es ja eben jetzt schon so ein bisschen, oder gerade du, Chris, anklingen lassen, was man so über sich selber lernt oder was man dazu lernt. Gibt es noch irgendwas, was ihr durch euer Pflegekind über euch selber gelernt habt?
Auf jeden Fall. Sehr viel sogar.
Zum Beispiel?
Bei mir war es zum Beispiel das Thema Grenzen und Emotionen. Na, also grundsätzlich ist Nils der emotionalere Part von uns beiden. Und aber ich habe auch gemerkt, was ein Kind mit einem macht, wenn ein Kind sehr viel Freude hat, wenn ein Kind gar nicht gut drauf ist, wenn ein Kind nicht möchte, dass man sich jetzt anzieht, und wenn dann noch Zeitdruck dazu kommt, dann ist ja völlig vorbei. Und das hat man gemerkt, dass das ja völlig neue Erfahrungen sind, die natürlich nicht spezifisch Pflegeeltern betreffen, aber das, was ein Kind mit einem macht, ist krass. Und daraus resultierend, weil wir auch viel miteinander reden, auch über Stresssituationen, wo die herkommen und was die mit einem machen, lernt man natürlich, ich sage jetzt natürlich, auch was über sich selbst. Ne? Warum reagiere gerade ich in der Situation nicht so gut oder bin überfordert und er ist da total entspannt und macht das total easy weg. Das merkt man. Und der dritte Punkt ist so dieses, was jetzt erst vor kurzem so ein bisschen kam, dass wir uns viel zu sehr von außen treiben lassen. Also mit den Anforderungen, wie es alles sein muss und wer wann was machen muss und wir haben jetzt immer mehr gelernt, dass man auch einfach mal fünfe gerade sein lassen kann. Und dass auch Chaos völlig seine Berechtigung hat und dass wir nicht in einem Möbelkatalog leben müssen und dass das Kind, wenn es mal eine kaputte Hose im Kindergarten anhat, das völlig legitim ist. Aber das muss man auch ganz klar sagen, weil jetzt über die letzten Jahre sehr intensiver Lernprozess bei mir ist.
Spannend, ja.
Na, ich glaube, es ist halt generell auch so, dass man dadurch, dass man ja ein Pflegekind bei sich aufnimmt, was auch schon eine Vorgeschichte hat, steckt man seine Ziele oder seine Anforderungen natürlich nochmal höher, weil man natürlich irgendwie gucken will, dass man es so gut wie möglich macht und dem Kind halt irgendwie auch ein schönes Zuhause geben möchte und auch darauf eingehen möchte, dass natürlich das, was bisher passiert ist, irgendwie bestmöglich verarbeitet wird und so weiter. Also ich glaube, da hat man an sich sehr hohe Ansprüche an sich selbst, merkt aber dann auch über die Jahre irgendwie, dass es ist gut, dass man die Ansprüche hat, aber man macht das, glaube ich, dann meistens auch schon gut so, wie man es dann einfach gerade macht. Und auch wenn es mal nicht 100% sind, die es nie sind, ist es schon gut und schön fürs Kind auch. Und ich glaube, was von meiner Seite aus, was ich so gelernt oder mitgenommen habe, ist halt einfach so auch dieser Blick. Ich bin in einem sehr behüteten Umfeld aufgewachsen. Wir sind irgendwie, also meine Eltern sind immer noch zusammen. Die ganze Familie ist sehr familiär mit den Großeltern und so weiter. War das auch immer über all die Jahre. Man hat natürlich bei vielen Leuten mitbekommen, wo dann Trennungen waren und so weiter. Aber ich bin halt ja sehr, sehr behütet aufgewachsen. Lernt man auch doch andere Seiten kennen. Und man lernt aber auch, dass halt die Bindung dann doch nicht nur für die Herkunftsfamilie in dem Fall ist, sondern dass man sich die auch so aufbauen und erarbeiten kann. Also irgendwo hatte ich mal einen Spruch gehört, Bindung ist bunt. Das fand ich eigentlich ganz, ganz schön und ganz passend. Weil das einfach mit der Zeit irgendwie kommt und sich aufbaut. Und dann ist es eigentlich egal, ob man blutsverwandt ist oder eine zusammengewürfelte Familie ist.
Und ich glaube, also was wir ja auch vielen Pflegefamilien sagen, offen sein, Offenheit, im Austausch sein, sei es untereinander, sei es dann mit der Fachberatung, Supervision etc. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch auch, also so, Chris, du sagst es immer wieder, wir reden viel miteinander und dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, denke ich mir, okay, Fünfe muss nicht immer gerade sein. Wir können es, ja, wir können auch miteinander reden und wir können das, was wir gerade machen. Wir sind gut, ja. Und es muss nicht perfekt sein. Das höre ich daraus oder interpretiert es da rein. Thema Offenheit und miteinander im Austausch sein.
Und auch zufrieden sein mit sich, mit dem, was man schon auch leistet.
Genau. Für uns wäre es natürlich auch total interessant, was auch bei uns im Verfahren mit den Familien Thema ist, Unterstützung, Support von außen. Wie erhaltet ihr noch an anderer Stelle Unterstützung? Und wo würdet ihr euch vielleicht noch mehr wünschen, auch für andere Pflegefamilien?
Wir finden ganz wichtig, also die Seminare vom Jugendamt, tatsächlich dieses, oder auch von euch, von Trägern, diese Grundlagen, ne, diese Basics, also was passiert da eigentlich, so Wissensaufbau, Know-how muss einfach vorhanden sein bei Pflegefamilien, damit sie wissen, in welchem Rahmen sie sich eigentlich bewegen. Und diese Austauschrunden, sei es Gesprächrunden, Supervision oder ähnliches, dass man tatsächlich auch seine Gedanken, seine Ideen, seine Befürchtungen auch in einem professionellen Rahmen rauslassen kann und ohne verurteilt zu werden. Oder wir sagen immer, bei Kinderthemen fragen wir immer unsere Familie und engsten Freunde, aber es gibt so diese ganz kleine Portion obendrauf, die jemand, der keine Pflegekinder hat oder damit nichts zu tun hat, die kann die Person nicht nachempfinden. Und deswegen ist es so wichtig, und wir hatten leider mit dem ehemaligen Kindergarten von unserem Sohn eine negative Erfahrung, wo es so ein bisschen Richtung Stempel Pflegekind ging. Das ist leider sehr unschön geendet. da hatten wir eine unheimlich wertschätzende Unterstützung von der Jugendamtsmitarbeiterin. Also die hat das Kind und aber auch uns ganz, ganz toll mitgenommen und uns da geholfen in der Situation. Wichtig ist auch so diese strukturierte Vernetzung, ne? Also Pflegeelterngruppen wie Pfadbundesverband oder wir haben jetzt auch eine regionale Gruppe Herzverband, der wir uns ehrenamtlich engagieren, wo es einfach darum geht, dass man Leute zusammenbringt, dass die Leute sich austauschen, dass sie über ihre Erfahrungen berichten, weil vieles wiederholt sich. Viele Themen, das wisst ihr auch, kommen immer wieder vor. Von daher, es muss ja nicht immer jeder die gleichen Nerven verlieren bei den gleichen Themen, sondern man kann sich ja so ein bisschen vorbereiten über den Austausch. Und wir haben an sich Unterstützung genug. Was wir aber auch merken, was an der einen oder anderen Stelle in der Kinder- und Jugendhilfe ganz nett wäre, wäre so ein bisschen mehr Vertrauen in die Pflegeeltern, in deren Kompetenz, in deren Bauchgefühl, auch ganz wichtig, in diesen elterlichen Part. Wir merken, weil wir uns viel mit anderen austauschen, dass Wertschätzung an der einen oder anderen Stelle zu kurz kommt. Und dieser Hebel kann so viel ausmachen, vor allem bei Pflegeeltern. Und diese Momente, wo man sich dann vielleicht nicht ernst genommen fühlt als Pflegepapas oder als Pflegeeltern, das ist sehr schade, weil natürlich Pflegefamilien in ihren unterschiedlichen Konstellationen total viel Zeit, Liebe und auch Nerven investieren und das dann nicht so richtig wahrgenommen wird. Das ist sehr schade. Ja.
Ich muss nochmal fragen, wo Herzverband, da seid ihr engagiert? Ich habe das noch nie gehört.
Nee, Herzverwandt.
Ach, Herzverwandt.
So ähnlich.
Hört sich fast genauso an, aber habe ich trotzdem noch nicht.
Nein, das ist unsere regionale Gruppe hier vor Ort, um die Pflegeeltern zusammenzubringen.
Ja, cool.
Und das ist auch genau das, was ja auch ganz viele, auch neue Familien bei uns berichten, Netzwerken so und auch darüber zu sprechen. Auch Pflegefamilien, die total erfahren sind, profitieren von Neuen, die vielleicht noch mit einer anderen Brille gucken, ja, und vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel und Know-how mitbringen, was man eben irgendwie nicht mit. Das ergänzt sich einfach, ja. Das erleben wir, ja.
Ja, abschließend würde ich gerne noch von euch wissen, wenn jemand zuhört und selbst darüber nachdenkt, Pflegefamilie zu werden, Pflegepapas, Pflegemamas, was würdet ihr dieser Person mit auf den Weg geben?
Es ist eine total schöne Sache, einem Kind ein Zuhause zu geben und ihm oder ihr dabei zu helfen, aufzuwachsen, groß zu werden, selbstständig zu werden. Und das ist nicht immer einfach. Und es gibt immer wieder Überraschungen. Und da ist es vor allem in diesen herausfordernden Momenten ganz, ganz wichtig, dass man liebe Menschen um sich hat, mit denen man reden kann, mit denen man sich einfach austauschen kann, die man an seiner Seite hat. Und häufig ist es die eigene Familie oder Freunde oder andere Pflege- und Adoptivfamilien.
Genau. Und ich glaube, was bei vielen halt auch so eine Angst ist zu der Herkunftsfamilie, dass man das wirklich als Plus sieht oder als was Positives, dadurch, dass es wirklich für das Kind etwas Tolles ist, dass es dann behütet bei einer Pflegefamilie aufwächst, aber trotzdem seine Wurzeln kennt und weiß, wo es herkommt. Auch wenn es nicht immer einfach ist, für die Pflegefamilie das mitzubegleiten. Aber ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten, dass das wirklich für das Kind etwas sehr, sehr Schönes und Positives ist, das zu haben.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Ihr hättet natürlich auch jetzt noch Raum, wenn ihr noch nicht jetzt zu der Frage noch was sagen möchtet, irgendwie noch was zu platzieren, wenn ihr denn was habt, zum Pflegekinderwesen, zu Pflegefamilien.
Hast du noch irgendwas?
Es ist wichtig und gut, wenn die Kinder auch, also wenn Pflegekinder oder Adoptivkinder miteinander aufwachsen können. Wir hatten einmal vom Pfadbundesverband an einem Aktionstag hatten wir Care-Leaver, alle Anfang 20. Und die haben gesagt, das, was ihnen geholfen hat in ihrer Entwicklung, in ihrer Ausprägung der Persönlichkeit, ist, dass sie zusammen aufgewachsen sind, dass sie eine Gruppe hatten vor Ort, wo sie mit Gleichgesinnten aufwachsen konnten, weil natürlich auch die Kinder und Jugendlichen irgendwann ihre Themen haben. Und so wie wir uns mit anderen Erwachsenen austauschen, ist es schön, wenn es die Möglichkeit gibt, dass auch die Kinder zusammen in irgendeiner Form groß werden, damit die auch einfach einen Halt haben und nicht in so einem luftleeren Raum mit ihren Gedanken schweben.
Genau. Und das ist ja eigentlich dann das Positive oder das doppelt Gute, dass die Eltern sich untereinander oder die Pflegeeltern sich untereinander vernetzen können und über ihre Themen sprechen können und gleichzeitig die Kinder, wenn sie im gleichen Alter sind und sich gut verstehen, auch miteinander spielen können. Also wir haben das mit einigen Pflegefamilien, dass da auch die Kinder miteinander spielen, was halt auch einfach schön ist, dass die Kinder dann untereinander auch merken, sie sind nicht alleine damit. Es gibt noch viele andere Kinder, die in der gleichen Situation aufwachsen und sich dann gegebenenfalls halt, wenn dann das gewisse Alter gekommen ist, sich da auch mit denen auch austauschen können und irgendwie über Gefühle sprechen können und so weiter.
Ja, das ist eine wichtige und eine gute Idee.
Ja, absolut. Ja, vielen Dank, ihr zwei.
Danke für die Einladung.
Sehr schöne, spannende Folge. Danke für die Einblicke.
Schön, dass ihr da wart.
Vielleicht bis bald oder hoffentlich bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.